Okay. Also das ist heute ist so ein bisschen mehr Lehre. Also aber es geht um eine Wahrheit. Und Jesus hat mal gesagt, die Wahrheit wird uns frei machen. Also von daher, auch wenn es um Lehre geht, gibt es auch so ein paar unterschiedliche Bibelverse. Ich habe jetzt nicht nur einen Text heute, sondern so ein paar Texte. So glaube ich doch, das will Lehre ja immer, dass sie unser Herz berührt und unser Leben verändert. Ja. Aber es gibt eben so manche Themen, die sind so intravenös. Also wenn ich heute über Schönheit reden würde, ja, über physische Schönheit, dann bin ich davon überzeugt, dass 50% der Leute, nämlich so speziell die Frauen, besonders intensiv hinhören würden. Und das ist ein total wichtiges Thema, ne? Also das ist so ein Herzensthema. Ich habe heute mal ein bisschen anders, so eher lehrmäßig ist das. Und zwar geht es um die Geschichte von Herrschaft. Also euch schon mal aufgefallen, wenn ihr Tagesschau seht, wenn ihr eine Zeitung aufschlagt, es geht ganz viel um Macht. Ja, es gibt Wahlen. Ja, es werden Präsidenten gewählt. Es werden Waffen hergestellt. Warum? Da geht es um Macht. Ja, es geht um Geld. Worum geht es bei Geld? Es geht um Macht. Es geht ganz viele Dinge. Wir erleben ein Unglück in unserer Familie, ein Krankheitsunglück. Da geht es um Macht. Oder verlieren. Ja? Und es gibt eine Geschichte von Herrschaft und Macht. Es ist so eine Geschichte von Gut und Böse. Ja? Woher kommt das Böse? Woher kommt das Gute? Wer ist stärker, das Gute oder das Böse? Manches Mal denkt man ja, und das zu Recht, das Böse setzt sich durch. Das gewinnt. Das ist stärker. Jemand hat mal oder immer wieder in den Psalmen gibt es diesen Ausspruch, Herr, warum geht es den Gottlosen so gut und mir so schlecht? Das ist eine Frage nach Macht. Wer hat eigentlich hier die Herrschaft? Wie sind die Machtverhältnisse verteilt? Wer gewinnt, wer verliert? Und das gipfelt nachher sogar in der Macht über Leben und Tod. Über Sterben und Leben. Und eine Vorform von Sterben ist Krankheit. Wer hat darüber Macht? Wie kommt das eine und das andere zustande? Und ich möchte euch da so ein bisschen mit reinnehmen in diese Geschichte und eben so ein bisschen lehrmäßig. Das Ganze fängt damit an und ich male dabei. Ne? Ich versuche so ein großes Bild zu malen. Ja? Also so das Big Picture. Ne? Wir gehen nicht auf alle Details ein, aber damit man mal so das große Bild erkennt, um was geht. Könnt ihr alle gut sehen? So? So besser? Okay? Gut. Prima, danke. Ja, gerade bei Malen, manchmal macht man es zu klein, ne? Weil für euch muss es groß sein. Okay, aber also helft mir dabei. So, das Ganze fängt damit an eigentlich von der Bibel her, dass man sagt, es gibt einen Herrn aller Herren, einen König aller Könige. Das ist die Machtfrage. Also eigentlich ist die Machtfrage total geklärt. Gott ist der König aller Könige. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Deswegen hat diese Krone drei Spitzen hier. Ich möchte das so ein bisschen auch darstellen, weil man hat so, Lehre ist auch ein bisschen komplex, dass man das ein bisschen visuell kriegt. Also eigentlich ist die Machtfrage geklärt. Und auch wenn man das so in der Bibel immer wieder liest, dann merkt man irgendwie, das ist sowas von eindeutig. Ne? Wenn Gott will, dann geschieht es. Bang! So. Damit fängt es an. Das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Und auch nicht der Zwischenteil der Geschichte. Aber das ist erstmal, damit geht alles los. Es gibt einen Gott, den können wir nicht sehen, der sich in Vater, Sohn und Heiliger Geist in der Geschichte, in der Zeit offenbart hat. Und da heißt es erstmal, der hat alle Macht. So, jetzt hat er die Welt geschaffen. So, hat er die Welt geschaffen und er hat Sonne, Mond und Sterne, Wasser, Wiesen, Bäume, dann kommen die Tiere und dann kommen auch irgendwann die Menschen. Und jetzt geht das Machtthema so ein bisschen weiter. Jetzt muss man sagen, das ist auch ein wichtiger Teil. Es gibt eigentlich so zwei Machtbereiche. Für uns, für Gott nicht. Es gibt so diesen unsichtbaren Machtbereich. Wir würden sagen, das ist der Himmel. Himmel ist bei uns natürlich immer schwierig, weil wir immer so dann denken, irgendwie, das waren ja auch so, es gab ja schon Leute, Astronauten, die sind zum Mond geflogen und haben gesagt, naja, Gott ist ja im Himmel. Also jetzt steigen wir aus der Raumkapsel aus, gucken mal, ob er bei der Raumfahrt oder auf dem Mond, er ist nicht. Haben sie Gott nicht gesehen, haben sie gedacht, oh, im Himmel gibt es keinen Gott. Also so ist das nicht gemeint. Die Engländer haben das total schön gelöst. Die haben nicht für Himmel zwei Worte. Heaven and Sky. Sky ist so das, was wir sehen, die Wolken, Sonne, Mond und Sterne, okay? Und es ist nicht die Aussage, Gott ist im Sky, also Gott ist in Heaven. Das ist einfach die unsichtbare Welt, die es gibt. Und hier sind wir in der sichtbaren Welt, das ist so unsere Welt. Die sind aber nicht strikt voneinander getrennt. Das ist wie so eine, es gibt doch so, wie soll ich das sagen? Es gibt doch so eine, so Folien, es gibt Haut, die ist durchlässig, ja? Also wir haben so einen Wasserfilter bei uns im Haus und da gibt es so eine Membran. Und diese Membran, da kann was durchgehen. Manche Sachen sollen da nicht durchgehen, aber andere Sachen gehen da durch. So, ne? Ist bei der Haut ja auch. Die ist ja nicht dicht. Das ist ja keine Plastikfolie, ne? Sondern da kann Haut, Wasser rausgehen. Schwitzig nämlich, ne? So, oder? Also es ist nicht strikt getrennt. So ist das nicht. Ja? Die stehen im Zusammenhang. Der Herr aller Herren hat die Erde gemacht. Und von daher ist es seine Erde, oder? Ist ja vollkommen klar. Also, und trotzdem gibt es etwas, was uns trennt. Das ist eben die Sichtbarkeit und die Unsichtbarkeit. Aber Gott kann immer hier auch reingehen, wenn er möchte. Ist überhaupt kein Problem. Wir können auch hier Kontakt zu haben, zum Beispiel durch Beten. Ne? Das ist sowas ganz, ganz Typisches. Aber am Anfang war das nochmal alles wesentlich intensiver. Da hat Gott nämlich so diese Erde geschaffen. Und jetzt lese ich euch schon mal das Erste vor. Nämlich als er den Menschen geschaffen hat, wird das zum Thema Herrschaft und Macht auf dieser Erde gesagt. 1. Mose Kapitel 1 ab Vers 26. Da sprach Gott, nun wollen wir Menschen machen. Übrigens interessant, wer ist wir? Hier wird schon angedeutet, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wird nicht ausdrücklich gesagt, aber man merkt, Gott ist nie allein. Manche denken, Gott hat den Menschen geschaffen, damit er nicht allein ist. Ist natürlich totaler Blödsinn. Gott hat immer perfekte Gemeinschaft. Der ist ja schon mal Vater, Sohn und Heiliger Geist, oder? Und die haben es gut miteinander. Ja, die haben richtig Spaß, sind total kreativ, die machen was, die haben auch eine Einigkeit. Ne? Einigkeit macht Spaß. Uneinigkeit und Streit macht keinen Spaß. Kannst eine Hölle auf Erden erleben. So, ne? Aber also deswegen musste er keine Menschen machen. Ne? Sondern er wollte hier die Erde machen und dann hat er Menschen gesetzt. Und deswegen, lass uns Menschen machen. Ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. So, das ist immer eine große Frage, worin sind wir Gott ähnlich? Ja, wir haben eine andere Ähnlichkeit zu Gott als eine Ameise. Ist so. Jo. Ich beschreibe das jetzt nicht gerade näher, sonst verlieren wir uns im Detail. Und jetzt, sie sollen Macht haben. Vielleicht ist das auch ein Stück weit eine Ähnlichkeit. Sie sollen Macht haben über die Fische im Meer, über die Vögel in der Luft, über das Vieh und alle Tiere auf der Erde, über alles, was auf dem Boden kriecht. Also worüber, jetzt, die Macht wird geteilt. Wir kennen ja Gewaltenteilung, ne? Also in Deutschland ist es auch ein sehr gutes demokratisches Prinzip. Andere Länder versuchen wieder zurückzurudern, ne? Türkei. Die versuchen wieder die Gewaltenteilung zurückzunehmen und das zu konzentrieren. Dann hat man eine Diktatur. Ja? Aber wir versuchen in einer Demokratie die Macht zu teilen, weil wir Menschen wissen, anderen Menschen, die sind nicht nur gut. Ne? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das ist im menschlichen Miteinander und im politischen Miteinander ein ganz wichtiges Gut. Gewalten, also Macht auch aufzuteilen. Dann hat nämlich einer nicht alles, sondern der eine kontrolliert dem anderen. Und hier wird Macht ein Stück weit aufgeteilt, verliehen. Gott verleiht dem Menschen Macht über die Schöpfung. Er verleiht ihm keine Macht über den Himmel. Ja, hier gibt es ja noch mehr Wesen. Alle seine Engel, da gibt's Oberengel, Erzengel, so Hauptengel, da gibt es andere Engel. So, ne, das ist geordnet. Das ist nicht leer hier. Da geht richtig was ab. So, und wir Menschen bekamen am Anfang Macht über die Schöpfung, für die Erde. Das war unser Machtbereich. Ja, also, wenn du Wohnungen vermietest, dann kommt irgendwann der Tag, da gibst du dem Mieter den Schlüssel, Haustürschlüssel, machst die Übergabe und dann hat er jetzt Macht über seine Wohnung. Darf ich nicht mehr rein? Ne? Ich muss fragen. Ne? Ich habe also Macht aufgeteilt, abgegeben. So, also Gott hat uns damals die Macht gegeben über die Schöpfung und jetzt geht es weiter. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, als Gottes Ebenbild schuf er sie und er schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen, seid fruchtbar, mehrt euch, füllt die ganze Erde, nehmt sie in Besitz. Ich setze euch über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf der Erde leben und vertraue sie eurer Fürsorge an. Das ist eine sehr schöne Übersetzung. Die Luther sagt, es ist nicht verkehrt übersetzt, aber die Luther sagt, macht sie euch untertan. So, und jetzt hat die Geschichte gezeigt, der Mensch liest Untertan machen. Also was denkt der Mensch? Ich kann die Schöpfung ausbeuten. Kann auch drauf rumtrampeln, ne? Irgendwie, ich mache das, was ich damit will. So, und deswegen ist diese, aber das trifft nicht den Sinn. Es geht ja um Gottes Ebenbildlichkeit an dieser Stelle. Und Gott trampelt auf keine Schöpfung rum. Das ist, er schafft sie, er bewahrt sie, er versorgt sie. Und deswegen ist das hier so schön gesagt. Irgendwie, ja, ich gebe sie euch zum Besitz, aber ich vertraue sie eurer Fürsorge an. Und das heißt eigentlich herrschen. Herrschen heißt nicht jemanden unterdrücken und ausnutzen, sondern ich benutze die Macht, die mir gegeben ist, damit es dem anderen noch besser geht. Das ist Gottes Definition von Herrschaft. Also ich benutze die Macht, ich verdiene Geld. So, was mache ich jetzt mit dem Geld? Ich sehe zu, dass meine Pommes in den Bauch kommt, meine Currywurst, meine... Nein, ich nehme das Geld und denke, oh, ich glaube, meine Kinder würden mal gerne essen gehen. Komm, wir laden die mal ein, wir fahren mal mit den ganzen Kindern essen. Ja? Sie sollen doch ihren Spaß dran haben. Deswegen gibt Gott mir Macht und vertraut mir was an, damit andere... Deswegen hat Jesus mal gesagt, macht euch mit dem Geld, mit dem Mammon Freunde. Das war die Idee, nicht kauft euch Freunde. Das hat er nie gemeint, sondern ich gebe euch was und nehmt das. Das ist die größte Funktion, die Geld hat. Dass du mit anderen eine super Zeit verbringst und sie beschenkst. Deswegen kriegst du Geld. Und deswegen kriegst du Hab und Gut, wenn du das hast. Also das ist der Sinn. Also das ist der eigentliche Sinn von Herrschaft. Und hier, so, also. Okay? Geht die Geschichte weiter. Der Mensch bekommt Herrschaft über diese Erde und alles super. Ja, im positiven Sinne. Er soll dem ganzen Ding dienen und das soll alles wunderbar sein. So, jetzt geht die Geschichte allerdings weiter. Die Geschichte geht leider weiter, nämlich hier passiert was. In der Zeit tritt einer aus diesem Bereich auf, auch ein Hauptengel, der sich aber von Gott abgewandt hat. Die haben auch alle Macht bekommen. Auch so eine Gewaltenteilung. Jeder hat unterschiedliche Formen und Größen von Machtbereichen bekommen. Und jetzt nimmt einer, der Unterengel, der ist jetzt nicht wie Gott, sondern der ist da drunter in diesem unsichtbaren Bereich, der sagt, ich möchte... Der wird neidisch oder so. Der sagt, Herr Gott hat das. Nee, ich will diese Macht haben. Ne? Ich will meinen Bereich ausdehnen und ich will dann mich nicht Gott unterordnen. Ich will mein eigenes Ding machen. So, also kommt er und verführt die Menschen. Ne? Adam und Eva, diese Geschichte in Form der Schlange, sollte Gott gesagt haben. Ne? Wirklich? Nee, Gott enthält euch etwas vor. Wenn ihr gegen Gott handelt, also seinen Willen nicht tut, dann werdet ihr sein wie Gott. Okay, das ist diese Versuchung. Er sät Unglauben, er sät Zweifel, er lockt sie, ne? So, willst du haben, ja? Ne? Gott will dir was vorenthalten, ich gebe dir das oder so, ne? So, das ist so diese ganze Versuchlichkeit. Und in dem Moment passiert Folgendes. Das können wir dann in Kapitel 3 lesen und dann geht das weiter. Dass die Macht, die uns gegeben war, diese positive Macht, in dem Moment hören wir, ich sag mal ganz platt, auf den Mister Dunkel und wir verlieren unsere Macht und geben sie an ihm ab. Das war nämlich der Deal. Das hat er nicht gesagt, aber das wusste er. Das ist immer das Kleingedruckte im Vertrag. Merkt ihr, ne? Das Kleingedruckte im Vertrag, vorne, ne? Alles super. Und dann im Kleingedruckten, da wirst du dumm und dösig gelabert. Ne? Das ist so anstrengend, da guckst du gar nicht mehr hin. Und auf alle Fälle kommt da das ganze Negative. Das, ne? Das schön kleingedruckt, damit du es ja nicht siehst. Und so viel, der Teil ist auch immer größer als der positive Teil. Ist euch schon mal aufgefallen? Ne? So, der Vertrag, das ist so eine DIN A4 Seite, das Kleingedruckte 5 DIN A4 Seiten. So. Und genau das passiert da. Nichts anderes. Und die Macht, die wir auf dieser Welt hatten, nicht diese Macht, die bleibt immer bei Gott. Aber über die Schöpfung, die treten wir ab. Die wird in seine Hände gelegt. 1. Mose Kapitel 3, Abvers 14. Das ist der Grund, weshalb, wenn du mal die Bibel liest, dann fang mal im Alten Testament an, nach der Schöpfung. Und dann lies mal. Also einige von uns, die haben das jetzt gerade so gemacht, ne? So durch die Bibel einmal gelesen, immer so flächig. Finstere Geschichten. Das ist sofort, wir verlieren die Macht, also geben sie an den Teufel ab. Jetzt hat er, der Mr. Dunkel, der Böse, hat die Macht auf dieser Welt. Er ist, Johannes-Evangelium nachher, er ist der Fürst dieser Welt. Er ist nicht der König. Also König ist immer er. Aber er wird über diese Welt, über die Schöpfung, weil wir uns von Gott abgewandt haben, kriegt er jetzt die Macht. Wir haben sie verloren. Hätten wir das gewusst, hätten wir es nie gemacht. Aber wir sind ihm auf den Leim gegangen und haben die positive Macht verloren. Und seine Macht, das ist jetzt genau, das ist Wahrheit, hier ist Lüge. Das ist Leben, hier ist Tod. Das ist, ne, kannst du immer, Frieden, das ist Streit. Also er wird dieser Fürst dieser Welt genannt, der seine Werke vollbringt. Ne? Und seine Werke sind Krankheit, Armut, Hunger, Depression, Abwendung natürlich von Gott. Das ist das größte Werk, wo er immer denkt, ja, nicht mit Gott in Kontakt kommen, ne? Sondern irgendwie. Und deswegen haben wir die verloren. Und wenn wir denken irgendwie, wer hat die Macht über Gut und Böse? Wie kommt das Böse in die Welt? Da hast du die Antwort. Deswegen erleben wir das so stark. Und diese alttestamentlichen Geschichten, ne? Kaum sind wir, sagen wir, aus dem Paradies raus, der Teufel hat jetzt die Macht bekommen über diese Welt, wir haben sie an ihm abgegeben. Wir haben sie abgegeben. Weil wir ihm uns anvertraut haben und nicht mehr Gott. So, in dem Moment haben wir sie, wir haben es selber. Wir haben nicht, da ist kein Schicksal über uns hereingebrochen. Sondern wir haben eine Entscheidung getroffen und jetzt haben wir die Suppe auszulöffeln. Okay? Und die erste Geschichte, die passiert, ein Bruder erschlägt den Nächsten. Schlechten Tod. Sofort die nächste Geschichte. Stell dir mal vor, Brudermord. Also ihr merkt, totales Chaos bricht aus. Und diese ganzen finsteren Geschichten, die es da gibt es im Alten Testament finstere Geschichten. Das ist irgendwie, es wird einem schlecht. Also ich habe jetzt mit zwei Leuten seit einem halben Jahr, lesen wir immer so Bibel. Also die lesen zu Hause, ich lese auch zu Hause. Und dann treffen wir uns und reden darüber. Oder manchmal auch nicht, reden über was anderes. Aber wir sind so, lesen durch. Und irgendwann, nach einem Vierteljahr, haben wir das abgebrochen. Weil die gesagt haben, das wird uns so, das ist so finster, was da passiert. Lass nochmal im Neuen Testament weiterlesen. Versteht ihr? Wer versteht mich? Ja, die Bibelleser verstehen mich. Das ist wirklich so. Und das ist der Grund. Da ist es kaum auszuhalten. Da werden im Alten Testament essen Mütter ihre Kinder vor Hunger. Fürchterlich. Was muss einer Mutter passieren, dass sie bereit ist, vor Hunger ihre Kinder zu opfern, selber zu essen? Es ist, wenn du das merkst, das wird dir alles, da kannst du nicht mehr weiter. Andere Menschen zerteilen Frauen in Gliedmaßen. Die hacken denen Arme, Beine, Füße ab und zerschicken die und verschicken diese Einzelteile im Land rum und sowas. Also eine Bösartigkeit, eine Not, wo man denkt, irgendwie ein Volk erhebt sich gegen das andere und es wird getötet, gemordet, gelogen, abgeschlachtet, wo man denkt, irgendwie, das ist der Grund. Wer hat die Herrschaft auf dieser Welt? Mr. Dunkel, wer hat sie ihm gegeben? Wir haben sie ihm gegeben. Das können wir nicht Gott in die Schuhe schieben. Wir haben es nicht gewusst und nicht wirklich vielleicht gewollt, weil wir die Konsequenzen überhaupt nie abgesehen haben. Wann siehst du das schon mal, die Konsequenzen ab? Weißt du, wenn du heiratest, welche Konsequenz das hat? Nein. Das weiß keiner. Selbst das nicht. Das wissen wir nicht. Weißt du, welche Konsequenzen es hat, ein Haus zu kaufen? Nein. Ein Auto zu kaufen? Nein, du kennst die Konsequenz noch nicht. Ne? Ob wir mit dem Auto glücklich werden oder ob wir es nach einer Woche schon vor Baum fahren. Oder jemand damit totfahren oder so. Das wissen wir nicht. So, aber wir entscheiden uns für Dinge. Und da haben wir haben uns einfach nicht gegen Gott entschieden, für Mr. Dunkel. Und das war die Folge. Also ich sage noch mal ein paar Bibelverse dazu für euch zu Hause. 1. Mose 3, Abvers 14, 19 wird das beschrieben. Fürst dieser Welt ist der Teufel. Johannes Kapitel 12, 31. Er ist nicht Fürst über den Himmel, sondern dieser Welt. der Teufel. Johannes Kapitel 14, Vers 30, Kapitel 16, Vers 11, damit wir auch ein bisschen zu Hause nochmal nacharbeiten können. Jede Predigt könnt ihr im Internet nachhören über Podcast. Das ist eine super Qualität mittlerweile. Vielen Dank an die Technik. Ihr habt da unglaublich Tolles geleistet in der letzten Zeit. Die werden immer besser, die Aufnahmen. Lest das nach. Matthäus Kapitel 4, 8 und 9 unterstreicht das auch nochmal. Da wird Jesus ist da, ist im Neues Testament, er wird jetzt vom Teufel versucht. Der Teufel kommt auf ihn zu. Jesus ist in dieser Welt, der Teufel kommt jetzt auf ihn zu und versucht ihn auch, genau wie er Adam und Eva damals versucht hat. In einer anderen Situation, jetzt versucht er Jesus. Und Jesus durchschaut genau seine Schliche. Ist unglaublich. Das müsst ihr mal lesen, Matthäus Kapitel 4. Das ist wie ein Krimi. Also genau, jeder gute Krimi hat ja das Gute und das Böse. Ne? In jeder guten Geschichte gibt es auch irgendwie Verrat oder so. Ne? Und Lüge und so. Und aber auch Sieg und Kampf und so. Und wenn du hier Matthäus 4 zum Beispiel liest, da bist du genau in so einer Geschichte drin. Und Jesus bleibt total standhaft. Argumentiert mit dem Wort Gottes, entscheidet sich immer für Gott, entscheidet sich immer für seinen Vater, entscheidet sich immer für die Wahrheit und immer für das Leben und immer gegen den Bösen. Und dann gibt es hier in Vers 8 und 9, da führt ihn der Teufel an eine Stelle, wo er weit gucken kann und er sieht die Reiche dieser Welt, die Reichtümer dieser Welt. Und da sagt der Teufel, wenn du mich anbetest, ja, dann geb ich dir die Herrschaft über diese Welt zurück. Wenn du mich anbetest, gebe ich dir die Herrschaft, gebe ich dir, weil ich kann sie geben, wem ich will, weil sie ist mir gegeben worden. Das ist der entscheidende Vers, wo das mal auf den Punkt kommt. Er hat sie nicht von Gott bekommen, er hat die Herrschaft von uns bekommen. Und der Teufel setzt jetzt alles auf eine Karte. Er gibt alles, um eins zu verhindern, dass Jesus seinem Vater treu bleibt. Er weiß genau, wenn Jesus an dieser Stelle, und er bietet ihm alles, was er hat, und das ist die Herrschaft dieser Welt, das ist alles, was er hat, und das bietet er ihm an. Es ist ihm gegeben worden, von uns. Total spannend. Und Jesus sieht die Herrschaft, und er ist sicherlich, das war sicherlich verlockend, oder? Stell dir mal vor, die Herrschaft über die ganze Welt. Und Jesus sagt, nein, ich werde mich dir nicht anvertrauen und dir nicht unterordnen. Ich bleibe beim Vater. Das ist unglaublich, was da passiert. Also könnt ihr nachlesen. So, jetzt passiert Folgendes. Die ganze Geschichte geht weiter. Wir hatten jetzt schon den Anfang, weil Jesus kommt. Der kommt aus der unsichtbaren Welt, kommt Gott in Jesus in unsere sichtbare Welt, wird Mensch. Was macht Jesus jetzt? Jesus wird versucht, bleibt ganz treu bei seinem Vater im Himmel und bleibt bei der Wahrheit. Und er nimmt jetzt den Kampf auf gegen Mr. Dunkel. Das war sein großes Thema. Sein großes Thema war es, die Werke des Teufels zu zerstören. Was sind die Werke des Teufels? Krankheit, Mord, Totschlag, Streit, Krieg, Hunger, Armut, Geld, Gier, Unglaube, Lüge. Das sind die Werke des Teufels. Und jetzt kommt Jesus, um die Werke des Teufels zu zerstören. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 8. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 8. Und von Jesus heißt es, das lese ich jetzt wieder vor, er bringt jetzt seine Herrschaft. Er bricht in seiner Macht hier rein, um seine Herrschaft aufzurichten. Und das wird richtig spannend. Johannes Kapitel 18, warte mal, ich muss noch einmal weiter. Johannes Kapitel 18, Vers 36. Da ist folgende Situation. Jesus ist kurz vor seinem Tod. Der ist schon gefangen gesetzt worden. Und die Herrscher der damaligen Zeit, die Herrscher, die Macht haben, woher haben die auch die Macht? Die haben auch vom Teufel teilweise gekriegt. Ne? Die setzen jetzt alles ran. Der Teufel benutzt diese Menschen, den Pilatus und so, der benutzt diese Menschen, um den Sohn Gottes zu zerstören. Weil Zerstörung ist sein Werk. Jetzt will er konnte nicht die Macht von ihm bekommen. Ne? Da heißt, er hat Jesus widerstanden. Jetzt versucht er, den einfach tot zu machen, zu zerstören. Und das macht er, da benutzt er uns Menschen für. Glaubt mir ja nicht, dass wir freie sind. Es gab mal so einen alten Schäfer in Bünde, der lebt nicht mehr, auf dem Beruf war der. Und manches Mal waren so Schäfer so ein bisschen Raubeine, ich weiß nicht, ob, wer den noch von euch kennt, von damals, so 30, 40 Jahre her ist das so ungefähr. Und dann habe ich den dann mal erlebt, das war so ein richtiger, ja, da gab es immer Polizei, gab auch mal Ärger und dann stand er mal auf dem Bruch hier, ne, wisst ihr, Bruch, ne, das war noch nicht so bebaut wie heute hier. Wellmann hat sich da ja ausgebreitet und so, also nicht die Küchenfirma Wellmann, sondern die mit den Pferden und so, ne, dieser Reitsportladen, Turm heute und so, ne, das gehörte denen alles früher. Und da stand der alte Schäfer und schrie, ich lass mir nicht regieren, irgendwie. Das war ein Bild für die Götter, so irgendwie. Das war irgendwie total klasse. Aber das ist, ich will keinen über mir haben. Ich will keinen. Das ist so ein, da fühlt sich der Teufel wohl. Aber das ist eine Lachnummer. Das ist eine Lachnummer. Wir haben immer Leute über uns, immer. Die Baubehörde, Finanzamt, manchmal der Hund, ne? Auch über uns oder so, und dann soll dem Hund dienen, denken wir. Also, wir haben immer irgendwelche, den wir. Jetzt kommt Jesus hier aber rein, die Werke des Teufels zu zerstören. Und jetzt ist vor Pilatus genau entbrennt dieser Kampf um diese Wahrheit. Was ist jetzt? Was ist er hier? Ist er hier nur ein Mensch oder worum geht es hier eigentlich? Und jetzt sagt, versucht Pilatus das rauszufinden. Jetzt kommt dieses Gespräch hier, Johannes 18 ab 36. Da sagt Jesus, mein Königtum stammt nicht von dieser Welt. Interessant, ne? Mein Königtum kommt nicht hier raus. Mein Königtum kommt hier raus. Weil das war der große Anklagepunkt. Die Juden und so, die damaligen Menschen, die wollten sagen ja irgendwie, boah, der spielt sich als König auf und ist nicht. Ne? Der strebt nach einer Herrschaft an und er hat überhaupt keine Macht. Oder dieses bisschen Macht, was er haben, sollten wir ihm noch wegnehmen, damit wir die Macht behalten. Das war die Machtfrage, die da im Raum stand. Sonst hätten meine Leute dafür gekämpft, dass ich den Juden nicht in die Hände falle. Und Jesus hat das seinen Leuten immer verboten. Bis heute. Jesus möchte nicht, dass wir gewalttätig werden. Das Gewalt, körperliche Gewalt, die kommt nicht von Gott. Körperliche Gewalt, das ist hier. Ne? Schlagen, treten, spucken, beißen. Hier. Ist nicht Jesus. So, ne? Leute unter Druck. Ist nicht. Seine Macht ist eine ganz andere, und das erklärt er jetzt noch. Da fragte Pilatus ihn, du bist also doch ein König? Jesus antwortete, ja, ich bin ein König. Ich wurde geboren und bin in die Welt gekommen, jetzt interessant, um die Wahrheit offenbar zu machen und als Zeuge für die Wahrheit einzutreten. Wem es um die Wahrheit geht, der hört auf mich. Jetzt Pilatus, Wahrheit, meinte Pilatus, was ist das? Sein Königreich, mit dem Jesus kommt und mit dem Jesus hier einbricht, das geschieht durch Offenbarung. Er offenbart die Zusammenhänge, was wir nicht sehen können. Er sagt, ich bin Gott, ich bin mit dem Vater eins und was ich euch sage, ist die göttliche Wahrheit und die kann ich mit meinem Werk, mit meinen Wundern als Zeichen und Wunder bestätigen. Ich habe Macht darüber. Was ich sage, ist richtig. Deswegen Zeichen und Wunder. Um die Wahrheit zu offenbaren, zu unterstreichen, was er sagt. Sein Schwert ist nicht ein Schwert aus Eisen. Das sind keine Kanonen, das sind keine Bomben. Das ist nicht der Nussstock, mit dem man rumprügelt. Ne? Nein. Sein Schwert sind Worte. In Wahrheit gesprochen. Worte in Wahrheit gesprochen, die durch seine Taten unterstrichen werden. Das ist seine Waffe, mit der er damals kam, mit der er heute immer noch da ist. Weil der eigentliche Kampf, der geht um Wahrheit und Lüge. Der Teufel hat uns hier rausgeholt durch Lüge. Er hat uns angelogen. Der Mr. Dunkel. Und hat all die negativen Konsequenzen mitgebracht. Jesus kommt mit Wahrheit und bricht mit Wahrheit ein. Und zerstört damit die Werke des Teufels. Ist nicht abgefahren? Ist jetzt alles ein bisschen lehrmäßig, ein bisschen theoretisch, aber ich mache mal einen praktischen Bezug. Es ist ein Unterschied, ob du leise oder laut betest. Es ist ein Unterschied. Warum? Ich bete auch meistens in Gedanken. Aber das ist es nicht. Ich kann das mal machen. Aber ich glaube, das eigentliche Gebet ist, dass ich anfange, mehr laut zu beten. Worte. Wahrheiten auszusprechen in die sichtbare, unsichtbare Welt hinein. Ich glaube, das macht einen riesen Unterschied. also damit ihr nicht nur in der damit wir nicht nur in der Theorie hängen bleiben, ne, immer mal so ein bisschen in der Praxis. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Was auf alle Fälle passiert ist, Jesus kommt und dieses ganze Ding auf dieser Welt verändert sich. Er fängt an, in seiner Wahrheit, mit seinem Leben und Sterben und seiner Auferstehung hier reinzubrechen. Das hat er hier auch schon gemacht. Das hat Gott auch schon immer mal gemacht. Zum Beispiel durch Einzelpersonen, durch Abraham. Abraham war so einer, da hat Gott seine Wahrheit in dieser Welt installiert. Durch eine Person. Das war ein kleines Lämmchen. Nicht Lämmlein, sondern Lämpchen. Oder dann mit dem Volk Israel und so den Geboten. Ne? Das waren immer Aktionen Gottes. Gott hat sich nie zurückgezogen, ist da immer wieder reingebrochen. Nur in Jesus hat sich was grundsätzlich verändert. Ich habe das ja gesagt hier mit diesem Fürst dieser Welt, Johannes 16,11. Und da sagt Jesus, und ich werde, durch mich wird der Fürst dieser Welt gerichtet werden. Der wird nicht nur angekratzt werden. Der wird gerichtet werden. Und Jesus bricht hier rein, installiert in dieser Welt schon sein Reich, was durch Wahrheit besteht, was mit Liebe zu tun hat, was mit der Kraft Gottes zu tun hat, mit dem Bruch auch von Sünde. Sünde ist nicht nur ich lüge, sondern Sünde ist ich muss lügen. Das ist eine Macht, das ist eine Kraftfrage dahinter. Ich muss lügen. Ich will es eigentlich nicht, aber ich tue es trotzdem. So, jetzt bricht Jesus da rein und sagt, hey, ich gebe dir meinen Geist, ich befreie dich davon, ich sterbe für deine Sünde und so und setze eine Freiheit rein, du kommst, mein Geist, kriegst meine Kraft und du kriegst die Möglichkeit, wirklich in die Wahrheit hineinzuwachsen und hineinzuleben und in all die anderen Dinge rein. Ja? So. Es ist noch beides da. Noch ist beides da. Das hat Jesus mal erzählt in dieser Geschichte, Beispielgeschichte, da ist ein Bauer, der macht seinen Acker fertig und streut seinen guten Samen raus. Ne? Oh, jetzt wächst das. Aber in der Nacht kommt sein Feind, der böse Nachbar, der kommt und streut zwischen den Samen Unkraut aus. Ne? So Distelsamen, Löwenzahn, irgendwie so, ne? Ist total ätzend. Hat von euch einer noch einen Gemüsegarten? Okay. Ihr kennt den Kampf gegen das Unkraut. Ihr kennt das, ne? War aber nicht unbedingt euer Nachbar, das wollte ich jetzt nicht sagen. Das war jetzt nur ein Beispiel. Das kommt. Das kommt von alleine. Übrigens, das hat was damit zu tun mit dem Fall. Da wird uns gesagt, dass auf unserem Acker werden Dorn und Disteln wachsen. Deswegen gelingt keine Arbeit perfekt. Wir haben, egal ob du einen Tisch baust, ob du als Lehrer arbeitest oder ein Computerprogramm, du wirst immer Probleme haben. Du fängst an und die Dinge gehen auch schief. Immer. Ne? Du pflanzt Kartoffeln und das Erste, was aufgeht, sind nicht die Kartoffeln. Es ist das Unkraut. Schafft euch wieder einen Gemüsegarten an, dann wisst ihr, wovon ich rede. Das sind tiefe geistliche Wahrheiten, werden einem da wieder bewusst. Also, und jetzt ist gut, der gute Weizen und Unkraut wächst nebeneinander. Das ist Jesu Geschichte. Und jetzt kommen die Knechte des Herrn, die Angestellten und sagen, Herr, siehst du nicht dieses Elend, der Unkraut, lass uns da aufs Feld gehen und das Unkraut rausreißen. Und dann sagt er, nee, weil wenn ihr jetzt rausgeht, das Unkraut rausreißt, reißt ihr auch das Gute raus. Lasst uns beides aufwachsen lassen bis zur Ernte. Dann wird abgemäht und dann werden wir das Unkraut raustun, wegschmeißen. Und das Gute behalten werden. Streu und Weizen voneinander, würden wir sagen, voneinander getrennt. Das ist unsere Zeit. Hier leben wir. Deswegen haben wir Gut und Böse nebeneinander. Deswegen ist die Machtfrage grundsätzlich geklärt. Grundsätzlich ist sie geklärt. Ne? Es ist nicht mehr das. Es ist das. Aber wir kriegen es nicht immer getrennt. Warum geht es den Gottlosen so gut? Die Frage haben wir immer noch. Warum gibt es Leute, die ganz gottesfürchtig sind und die sind arm und krank? Warum? Es ist noch beides irgendwie nebeneinander. Ist aber nicht das Ende der Geschichte. Halleluja. Das ist das Ende der Geschichte. Dass ganz eindeutig gesagt wird, auch mit dieser Beispielgeschichte, die ich eben so kurz nacherzählt habe. Es wird ein Zeitpunkt kommen, da wird geerntet. Und dann wird die Spreu vom Weizen getrennt. Dann wird das Böse gerichtet und das Gute, was gut war, das wird richtig gut werden, das wird verherrlicht werden. Das Schwache wird zur Ehre kommen. Das Geringe wird erhoben werden. So, ne? Da wird auch kein Trauer mehr sein, keine Tränen, da wird noch nicht mal mehr tot sein. Ja, ist unglaublich, was da gesagt wird. Aber das ist noch im Moment unsere Zeit. So, was ist jetzt unsere Aufgabe? Wenn wir sagen, okay, das ist es nicht mehr, das ist es aber auch nicht mehr. Ne? Manche denken immer noch, wir müssen nur ein bisschen nett sein, dann hätten wir das Paradies auf der Erde. Lies im Alten Testament, guck dir dein Umfeld an, beschäftige dich mit Geschichte, dann weißt du, das stimmt nicht. Werden wir Menschen, also man denkt, doch, wir sind ja, an sich sind wir ja gut, ne? Nur die Umwelt macht uns ja schlecht, von daher müssen wir nur zum Guten erzogen werden, dann wird alles besser. Nehmen Kriege ab oder nehmen die zu? Kriege nehmen zu. Also, das stimmt nicht, das ist eine Lüge. Wir können sehen, es ist eine Macht. Es geht um Macht, um Herrschaft von Gut und Böse. Es ist eine Gewaltenfrage. So, was seine Antwort hier ist, dass er sagt, hey, wendet euch an mich, kehrt um, das ist auch so eine Umkehrbewegung hier, ne? Kehrt um und vertraut euer Leben mir an. Hört auf die Wahrheit, die ich offenbart habe, in Worten und auch in Werken, Zeichen, aus seinem Tod, ne? Seine Auferstehung, das sind solche Zeichen. Hört das, setzt euch damit auseinander. Vertraut euch mir an. Und ihr werdet es erleben. Ihr werdet merken, dass es die gute Macht gibt, dass es Gottes Kraft in dieser Welt gibt, hier und heute. Noch gebrochen, noch auch nebeneinander her, aber sie wächst und setzt sich durch. Ich habe euch noch mal was mitgebracht, Johannes Kapitel 14, Vers 12. Viel kommt jetzt nicht mehr, aber das ist die entscheidende Lösung für uns hier. 14, Vers 12. Amen, sagt Jesus. Und wenn Jesus Amen sagt, dann sagt er, das ist hier gewiss Wahrheit. Also alle gut hinhören. Ne? Er sagt nicht, weil es jetzt fertig ist, sondern jetzt, es ist gewiss wahr. Ich versichere euch, wer im Glauben mit mir verbunden bleibt, wird die gleichen Taten vollbringen, die ich tue. Ja, er wird noch größere Taten vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Wisst ihr, was das heißt? Was war die Tat Jesu? Die Tat Jesu war, die Werke des Teufels zu zerstören, ne? Das war doch die Tat, oder? Okay. Jetzt sagt er, wer im Glauben mit mir verbunden bleibt, wer auf mich hört, auf meine Offenbarung und dem folgt, auch dem gehorcht, dem tut, der wird die gleichen Taten tun. Das heißt, wenn wir zum Glauben kommen, und das ist ja ein Erlebnis, wir kriegen ja die Kraft des Heiligen Geistes, spüren das. Gott kommt in unser, diese Kraft kommt an, wir müssen der Sünde nicht mehr gehorchen. Die wird hier gebrochen. So, ne, diese Macht der Sünde. So, wenn das kommt, dann, ihr werdet die gleichen Werke tun. Das heißt, was ist die Aufgabe von Lutz Heidmann? Die Werke, was sind die Werke Jesu? Die Werke des Teufels zu zerstören. Also komme ich jetzt mit dem Spiel, in dieser Zwischenzeit komme ich mit ins Spiel. Jesus nimmt mich mit rein. Ich bin nicht nur Empfänger, sondern ich bin Empfänger und werde ich auf einmal zum Mittäter. Ich werde zum Mitkämpfer und Streiter. Ich breche jetzt mit ihm. Er ist nicht mehr sichtbar da, aber durch seinen Heiligen Geist gegenwärtig. Und jetzt geht's los. Jetzt Lutz. Wenn du bei Gesprächen dabei bist, wo es um Lüge und Wahrheit geht, und die Wahrheit würde dich was kosten. Solange die Wahrheit mich nichts kostet, sage ich die Wahrheit. Wann sage ich nicht die Wahrheit? Wenn es mir was kostet. Dann sagt Jesus mir, Lutz, du wirst die gleichen Werke tun wie ich. Sag die Wahrheit. Brich rein. Brich mit meiner Kraft, bring das Gute, die Wahrheit in die Lüge rein. Brich rein. Kennt ihr solche Situationen? Da sitzt du mit 5 Leuten zusammen. Warum? Du sitzt mit 5 Leuten zusammen, weil mal langsam was entschieden werden muss. Ja, schon ein paar Mal drüber geredet und versuchst, die Dinge auf den Weg zu bringen. Aber es hat noch nicht sein sollen. So, ne? Jetzt bringst du alle zusammen und sagst so, jetzt alle Fakten auf den Tisch, jetzt die Entscheidung. Und da geht es auch um Wahrheit und Lüge. Ja. Und oft bin ich als Christ und als Mensch geneigt, denke, jetzt geht's um was. Jetzt ist auf einmal Bums in der Hütte, Kopf einziehen, geht ja mich vielleicht noch gar nichts mehr an. Ne? Versteht ihr? Nein, mach dich gerade, Lutz. Hey, du bist erlöst, bist Kind Gottes. Und steh zur Wahrheit, selbst wenn es dich etwas kostet. Wir hatten das Thema Krankheit und Heilung. Ich werde mit Krankheit konfrontiert. Beides ist nebeneinander. Das Ding ist, werden wir in dieser Zeit nicht lösen. Okay. Ne? Nicht durch ein Seminar, nicht durch 10 Seminare. Nicht durch 30 Jahre Christsein. Das Ding werden wir nie lösen. Das ist hochkomplex. Weil es da Mächte und Kräfte gibt, die auch in der unsichtbaren Welt wirken, die checken wir gar nicht. Die checken wir gar nicht. Immer. Und trotzdem haben wir einen Auftrag. Hat Jesus Kranke geheilt? Ja. Warum? Um die Werke des Teufels zu zerstören. Zeichenhaft. Er hat nicht die Krankenhäuser von damals geräumt. Hat er nicht. Auf der ganzen Welt. Ne? Also die Wikinger oder die Germanen hier in Herford oder so, ne? Die hatten auch mal mit Krankheit zu tun. Ne? Also das hätte er ja machen können. Hat er nicht gemacht. Aber da, wo er war, wo Menschen zu ihm gekommen sind, da hat er alle... So, jetzt sagt Lutz, geh rein. Geh mit mir voran. Ich werde nicht alles begreifen. Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Mach es. Mach es. Das ist auch unsere Zeit. Das ist deine und meine Zeit. Offenbarung Kapitel 1, Vers 5 und 5, Vers 10. Wir sind berufen als Könige und Priester. Und da steht es, hört, um zu herrschen. Das ist eine Nummer. Jetzt wird's richtig spannend. Wir kriegen durch Jesus eine neue Identität. Wir sind Kinder Gottes. Kind Gottes heißt, ich kriege einen Vater. Die Beziehungsfrage ist geklärt. Ich habe einen Vater im Himmel. Der ist gut, deswegen heißt er Gott. Der ist gut. Der ist mein guter Vater. Der sorgt sich um mich und alles. Das ist die Identität, die meine Beziehung klärt. Ich gehöre zu dem Vater im Himmel. Ich bin sein Kind, sein geliebter Sohn und seine geliebte Tochter. Da bin ich safe. Ich gehöre zu ihm. Das ist rechtlich beschlossen, das ist so, das zieht Gott nicht zurück. Meine Kinder sind ja auch nicht heute meine Kinder und morgen nicht mehr und übermorgen sind sie wieder. Nein, das ist grundsätzlich geklärt. Aber die Auftragsfrage ist da noch nicht geklärt. Wir kriegen noch eine Identität, Könige und Priester. Und Könige und Priester klärt unser Auftrag. Wenn man sich im Menschlichen vorstellt, sage ich, ich heiße Lutz Heidmann, habe mal Tischler gelernt, bin heute Pastor mit einer halben Stelle, bin nur ein halber Pastor. So, ne? Also wir kommen über den Beruf, ja, weil das ein bisschen oberflächlicher ist. Kindschaft ist der Kern meiner Identität. Aber dabei bleibt es nicht. Wenn ich Kind Gottes bin, werde ich auch zu seinem König und zu seinem Priester. Also ich werde, komme in sein Königstum mit rein, in seine Herrschaft komme ich mit rein. Das hat was mit meiner Aufgabe zu tun. Und ich glaube, es liegt jetzt dran, in dieser Zeit, das auch mitzuerkennen und zu sagen, ja, nehme ich diese Identität an. Fühlt sich als König und Priester des Höchsten? Das fängt mal leicht an. Erstmal so ein bisschen ungewohnt. König. Ich wüsste gar nicht, wie ich mich fühlen würde, wenn mir jemand eine Krone aufsetzen würde. Ein alter Schlapphut, ja, aber Krone. So eine Cap, ja, aber Krone. Irgendwie. Aber ich glaube, das ist die Herausforderung und das große Vorrecht. Wie Gott heute in meiner Zeit reinbrechen will. In Bünde. Auch mit mir. Auch mit dir. Er möchte uns erlösen, raus daraus und in sein Reich. Dass diese Beziehungsfrage, diese persönliche Beziehung mit Gott geklärt ist. Ich weiß, dass es Gott gibt. Er ist mein Vater. Ich rede mit dem genau, ob ich den sehen kann oder nicht. Ich weiß das. Weil er hat es in mir klargemacht durch den Heiligen Geist. Das ist ein Geschenk. Und dann fängt der Heilige Geist in mir an zu reden und er sagt, Lutz, alles okay, halt die Bälle flach, ist alles gut, du bist Kind Gottes, safe. Okay? Bleib entspannt. Und dann sagt er, hey, aber ich möchte mit dir unterwegs sein. Und ich glaube, das ist für mich gerade die Herausforderung. Vielleicht für den einen oder anderen von euch auch. Dass wir das uns zu Herzen gehen und sagen, hey, wir sind nicht die Verlierer der Nation. Wir sind nicht die Nieten. Wir sind Geliebte und wir sind so, dass wir einen Auftrag haben. Wir haben Macht bekommen. Wir haben durch Jesus eine neue Macht bekommen, die Werke des Teufels mit ihm zu zerstören, in seinem Namen. Ist nicht meine Macht, aber ich kriege die verliehen. Also sage ich, ich sage die Wahrheit. Ich sage die Wahrheit. Die meisten Leute denken, glaube ich, in Deutschland, wenn du stirbst, passiert was? Kommst unter die Erde, so 1,80 Meter oder so, und dann gammelst du da rum. Irgendwie, ne? Ich glaube, die meisten Leute, ne? Es braucht Mut. Ich kann euch das sagen. Es braucht Mut zu sagen, nee, glaube ich nicht. Da sagen sie, ich glaube an eine Wiedergeburt. Dann sagen sie, ach, du bist einer von denen, der denkt, kommst als Schnecke wieder oder so. Nee, glaube ich auch nicht. Glaube ich auch nicht. Ich glaube, dass es eine körperliche Auferstehung geben wird. Mein Zelt hier, meine gammelige Hütte, die so langsam verfällt, so, ne? Immer wieder aufgebaut wird durch die Gnade des Herrn, aber irgendwie, die wird mal auferstehen in Herrlichkeit. Einer der ersten Beerdigungen, die ich gemacht habe, da habe ich einen stark behinderten Menschen beerdigt. Das war der Fritz, Nachnamen sage ich jetzt nicht. Der war in einer NS-Zeit durch Menschen verstümmelt worden. Da haben die Nazis medizinische Experimente daran gemacht und der war schon vorher etwas behindert, die haben ihn richtig zum Krüppel gemacht. Menschen. Wisst ihr, was das ist? Ich zeige mal nur ganz vorsichtig. Merkt ihr das? Stell euch mal vor. Die haben ihn medizinisch verstümmelt. Extra. Das ist nicht irgendwo passiert bei den Eskimos. Bei uns ist das passiert. Das waren Deutsche, die das gemacht haben. Und noch nicht vor 3000 Jahren, sondern das ist noch nicht lange her. Ist doch unglaublich. Ja, auf alle Fälle, der hat irgendwann Jesus kennengelernt und der war immer super unterwegs da. Hatte noch so einen Rollstuhl, nicht elektrisch, das gab es ja in der Zeit, nur mit so. Ne, mit diesen. Kennt ihr die noch teilweise? Ja, wenn ihr die kennst, bist du über 50. So. Auf alle Fälle ist er gestorben. Und das hat mein Herz so erfüllt. Und bei der Beerdigung habe ich gesagt, wisst ihr was? Der Fritz, der ist jetzt gesünder als wir alle zusammen. War das die Wahrheit? Das ist die Wahrheit. Lass uns doch der Lüge nicht glauben, den Mut haben, zur Wahrheit zu stehen. Hey, das macht Freiheit. Das bringt die göttliche Kraft, die Herrschaft in unser Leben hier und heute rein. Da merkt man, da kriegst du Hoffnung. Da sagst du, ja. Okay, Zeit ist rum. Meine liebe Frau hat so gemacht und sie hat vollkommen recht. Wie gut, dass ihr die habt. Okay. Lieber Vater, das Böse kennen wir. Wir kennen Scheitern zur Genüge. Das gehört alles ins Böse rein. Das ist uns vertraut. Wir kennen auch die Macht, nicht nur die Taten, sondern die Macht, die Gedanken, die Gefühle, die dahinter stecken, auch die danach sind, an Scham und Versagen und Minderwertigkeit und Hoffnungslosigkeit und Traurigkeit in den tiefsten Winkeln teilweise unseres Herzens. Wir kennen das. Und wir sind so froh, dass wir aber dich kennen, Jesus. Und dass man spüren kann, fast unerklärlich, auch wenn man so diese Geschichte der Herrschaft so in groben Zügen mitverfolgt. Man kann darüber reden, auch Dinge erklären, aber das nicht bis ins Letzte, aber das zu spüren, dass wo du bist, Jesus, da ist das Gute, da ist das Leben, da ist der Friede, da ist die Freude. Das ist so klasse. Danke, dass wir das erleben können. Und dass du uns diese Geschichte auf einmal mit reinnimmst. Nicht nur wir sind Empfänger, sondern sagst du, hey, jetzt bist du König und Priester. Los. Und auf einmal können wir es selber miterleben. Das ist nochmal ein anderes Erlebnis. Das ist nochmal, wenn man denkt, das gibt's doch gar nicht. Danke, dass wir dich haben. Und danke, dass du ein Verständnis hast, auch für all die Dunkelheit, die noch da ist, für diese, was so durchwebt ist. Du hast Mitleid mit uns. Weil du das kennst. Du hast es selber gesehen. Du hast selber die Versuchung des Teufels verspürt. Du hast ihn widerstanden, aber du kennst diese Macht, diesen Kampf. Von daher verstehst du uns. Und lässt uns nicht los. Im Gegenteil, es hat deine Barmherzigkeit immer wieder angerührt. Und du bist noch mehr auf unserer Seite. Bis wir ans Ende der Geschichte kommen. Wo alles perfekt ist. Alles gut ist. Was du jetzt schon für uns vorbereitest. Du brauchst jetzt schon Wohnungen für uns im Himmel. Das sind Wohnungen, wow. Wir freuen uns drauf. Wir ehren dich und ich segne euch in seinem Namen, im Namen Jesu, der eine Berufung für euch hat, Kinder Gottes zu sein, Könige und Priester zu sein, hier und heute, in dieser Welt, ihm zur Ehre, dir und den Menschen zur Freude. Amen.